Darüber spricht man doch nicht. Doch, wir schon. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Und ich begrüße recht herzlich natürlich wieder die Gabi, die mir gegenüber sitzt. Hallo Gabi.
Hallo Stefan. Hallo in die Runde.
Hallo. Und wir haben uns einen Gast eingeladen, die Nadine Krieg. Hallo Nadine.
Hallo Stefan. Und hallo Gabi. Herzlichen Dank für die Einladung.
Gerne.
Sehr, sehr gerne. Nadine, wir würden tatsächlich bei dir einfach mal starten. Wer bist du denn? Was machst du so? Und warum bist du in dieser Folge, die ja Konflikte heißt?
Ja, mein Name ist Nadine. Nadine Krieg. Gerne so ein bisschen schneller ausgesprochen. Und okay. Ich bin Mediatorin für Wirtschaft und Familie, komme ursprünglich aus der Telekommunikationsbranche mit so klassischem BWLer, Projektmanagement und Prozessoptimierungshintergrund. Und ja, ich bin natürlich heute bei euch, weil über Konflikte spricht man auch nicht. Wir haben ja alle keine.
Stimmt, ganz, ganz spannendes Thema. Und ich finde es deswegen spannend, weil da würde mich eure Wahrnehmung interessieren, liebe Gabi, liebe Nadine. Ich das Gefühl habe, dass tatsächlich Konflikte vermehrt vorkommen. Also ist es einfach nur ein Gefühl oder ich habe das Gefühl, überall, wo man gerade so hinguckt, in Organisationen, in Familien, in Freundschaften, in Partnerschaften, in die Welt natürlich auch, irgendwie werden Konflikte allgegenwärtiger. Wie nehmt ihr das wahr?
Ich nehme das auch wahr. Wie du gesagt hast, Familie, Beruf, Freunde, Welt. Entweder liegt es daran, dass wir eine höhere Transparenz haben dahingehend, wie die Nachrichten verteilt werden oder Informationen verteilt werden, oder, weiß ich nicht, da kann mir dann die Nadine oder uns die Nadine dann was dazu sagen, unsere Toleranzschwelle für Kritik, die ja oftmals ein Auslöser für Konflikte sind, ist niederschwelliger geworden. Weiß ich nicht. Nadine, wie siehst du das?
Mhm. Gerne gebe ich dazu eine zweigeteilte und vielleicht auch eine etwas ausführlichere Antwort dazu. Also in meiner persönlichen Wahrnehmung, denn als Mediatorin bin ich sowohl in der Wirtschaft als auch bei und mit Familien tätig. Meine persönliche Wahrnehmung ist definitiv, dass es mehr Dünnhäutigkeit gibt oder die ein oder andere Zündschnur vielleicht auch deutlich kürzer ist. Also man ist in gewisser Weise deutlich sensibler. Beziehungsweise, das gehört aber auch noch zu meiner Hypothese, sind einfach in den früheren Jahren bei anderen Generationen Konflikte ganz anders gelöst worden. Es wurde nicht darüber gesprochen oder es wurde schnell gesagt, ach, entschuldige dich doch bitte und dann ist das Thema wieder aus der Welt. Und da wurde über das eigentliche Thema oder was dahinter liegt, wenig und weniger gesprochen. Und ich denke, das lernen wir ein bisschen mehr. Und dann habe ich jetzt aber auch noch ein paar Zahlen dazu im Hinterkopf und da besteht möglicherweise ein Zusammenhang. Ich engagiere mich ehrenamtlich bei der Deutschen Stiftung Mediation als Vorstandsvorsitzende und wir arbeiten seit über 13 Jahren mit inzwischen 1300 ehrenamtlichen Mediatorinnen und Mediatorinnen daran, Mediation in Deutschland bekannter zu machen. Und zur Gründung der Stiftung und auch zum 10-jährigen Jubiläum hat die Stiftung einen Studienauftrag gegeben bei Infratest. Das ist ja ein sehr renommiertes Marktforschungsinstitut, Markt- und Meinungsforschungsinstitut. Die machen ja auch immer so die Wahlprognosen und stellen die Sonntagsfrage unter anderem und haben einen Auftrag gegeben, die Frage zu stellen, wie bekannt ist denn Mediation in Deutschland? Haben Sie schon mal was davon gehört? Und 2011 lag die Bekanntheit von Mediation bei circa so 30-40%. Also, dass es Menschen schon mal gehört haben. Allerdings, also die gestützte Nachfragen stellte sich heraus, wurde auch gerne mal mit Meditation verwechselt. Wobei ich aber auch das sehr gerne mit so einem Augenzwinkern nehme, weil es trägt ja beides zur Entspannung bei. Und als wir 10 Jahre später die Frage nochmal erneut gestellt haben, sind wir aber schon mal ein bisschen höher in den Werten gewesen, so 50-60%. Also es heißt, Mediation wird schon mal bekannt und bekannter. Das heißt, damit ist vielleicht auch das Bewusstsein für Konflikte auch gewachsen. Mhm. Ist jetzt aber nur meine persönliche Hypothese. Im Moment werden wir darüber sprechen und nachdem du mir diese Frage gestellt hast, Stefan, beziehungsweise Gabi und mir.
Vielen Dank. Ich finde das ganze Thema insgesamt total spannend und vielleicht auch schon mal vorweg, wir werden uns in den nächsten beiden Folgen auch mit dem Thema Mediation nochmal konkret her auseinandersetzen. Ich würde jetzt gerne bei dir oder mit dir bei Konflikte bleiben. Bevor ich auf das Dünnhäutige eingehe, nochmal eben die Frage, warum glaubst du, dass Konflikte ein Thema für unseren Podcast ist? Warum glaubst du, dass Konflikte ein Tabuthema in unserer Gesellschaft sind?
Vielleicht mal ganz salopp formuliert oder im Vergleich zu anderen Produkten oder Dienstleistungen. Ja, also klar, Mediation ist auch ein erklärungsbedürftiges Produkt an der Stelle. Aber wenn ich jetzt etwas anderes verkaufen möchte, wie zum Beispiel ein Reinigungsmittel, ja, dann kann ich fragen, haben Sie immer Flecken in der Wäsche? Da kann man schon mal sagen, ja, und die gehen dann so nicht raus. Aber wenn ich jemanden fragen würde, haben Sie denn Konflikte bei sich in der Organisation oder in der Familie?
Ja.
Das funktioniert allein schon für den Vertrieb nicht so gut. Ja, das funktioniert anders. Aber wie du gesagt hast, lass uns gerne noch bei den Konflikten an und für sich bleiben. Es ist etwas, Konflikte machen ganz, ganz viel mit uns. Und ich möchte aber auch an der Stelle ganz unbedingt mit euch teilen, dass ja Konflikte sind auch so etwas, keiner will sie haben. Aber doch haben wir sie ja alle. Ja, wir können Konflikte mit uns selbst haben, mit unserem Gegenüber, mit der Rolle, die die Person einnimmt oder was wir vielleicht anders sehen. Oder mit der Organisation können wir auch unzufrieden sein mit Prozessen, mit Regeln, mit Vorgaben. Und in der Regel ist es einfach auch so, dass Konfliktthemen nicht den Konfliktmotiven entsprechen. Das heißt, vordergründig diskutieren und streiten wir über das Erbe, über Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten. Und ganz oft steckt was dahinter, nämlich was anderes. Bleiben wir kurz bei den Zuständigkeiten und den Verantwortlichkeiten. Wenn es darum geht, dass ich zu meinem Gegenüber sage, das hast du echt nicht gut gemacht oder nicht ausreichend gemacht, nicht fristgerecht gemacht, dann hat es auch möglicherweise damit etwas zu tun, dass ich es als unfair empfinde, dass ich das Gefühl habe, ich mache viel mehr für unsere GmbH oder für unser Projekt, als du es tust. Aber vordergründig kritisiere ich jetzt zunächst den anderen. Und das fällt uns natürlich schwer, uns auch an der Stelle offen zu legen und zu sagen, hey, da bin ich enttäuscht, da bin ich wütend, traurig oder ich find's unfair oder ich habe den Eindruck, ich mache viel, viel mehr als du oder ihr. Sondern ich gehe in der Kommunikation ganz anders nach außen. Also die meisten Menschen tun das. Das sind dann eher so die Vorwürfe an die anderen. Du machst nie oder immer zu wenig.
Ich finde das total spannend, was du gerade gesagt hast. Nochmal vielen Dank für diesen Schwenk auch, dass du Konflikte nochmal breiter aufgestellt hast. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass viele Menschen, die uns zuhören und wenn sie das Wort Konflikte hören, sofort an zwischenmenschliche Konflikte denken. Also irgendeine andere Person ist mit daran beteiligt. Und du hast ja gerade noch mal so schön gesagt, was ja auch absolut einleuchtend ist. Ich kann ja Konflikte auch mit mir selbst, mit Rollen haben und so weiter. Also ich kann ja einfach auch innere Konflikte haben, ohne dass sie nach außen sofort sichtbar sind. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist noch, du hast jetzt auch ganz schön aufgezeigt, was ich einen total interessanten Aspekt finde. Konflikte, deswegen vielleicht Tabu, Konflikte zeigen auch immer ein Stück meines Inneren. Das heißt, ich zeige mich ja auch mit dem, was ich vielleicht fühle, denke, wie ich auch geprägt bin. Ist es vielleicht auch ein Triggerpunkt? Das heißt, ich mache mich irgendwo ja auch ein Stück weit verletzbar, oder?
Ja, und angreifbar. Ja, also wenn ich auch wirklich in die Offenheit reingehe und sage, ich bin da jetzt enttäuscht. Ja, und in die Innenschau zu gehen, auch in die Reflexion zu gehen und auch zu überlegen, was ist denn jetzt mein Anteil auch an dieser Situation, der ist natürlich schwierig und deswegen ist es ein Tabuthema. Und natürlich unsere Augen und unsere Wahrnehmung, das geht ja auch alles nach außen. Ganz automatisch sehen wir ganz, ganz viel und das fällt uns sehr viel leichter, bei den anderen zu sehen als bei uns. Und wenn es dann auch so unbequem wird und das fühlt sich innerlich dann einfach auch nicht gut an. Und auch gerade als du Stefan, das Wort Konflikte nochmal gesagt hast. Ja, das kann sich in uns auch nochmal ganz dolle sträuben. So, oh, Konflikte. Mm. Abgelaufene Milch riecht auch nicht gut. Also so mal als kleine beispielhafte Assoziation. Und dabei sind Konflikte nicht per se schlecht. Ja,
ja.
Daran denken wir ja auch ganz oft. Aber auch da gerne noch ein bisschen Positivität. Wir können unterscheiden zwischen den funktionalen und den dysfunktionalen Konflikten. Also die funktionalen Konflikte sind quasi die guten Konflikte. Ja, da können wir zwar auch mal in die Diskussion und in den Austausch gehen, kann auch mal ein bisschen lauter sein. Aber am Ende haben wir vielleicht das tollste Sommerfest, die beste Familienurlaubszeit oder einfach das beste Projekt, was ein Mensch so alleine gar nicht hätte bewerkstelligen können. Und das sind quasi die positiven Konflikte und die uns auch ein Anzeichen dafür geben können, hey, es ist Zeit, etwas zu ändern. Aber natürlich gibt es auf der anderen Seite noch die dysfunktionalen Konflikte. Das sind quasi die schlechten Konflikte oder das sind diejenigen, die uns wirklich belasten, die uns wehtun, die uns stressen und die uns auch krank machen können. Ja, dazu gibt es auch von diversen Krankenkassen Fehlzeitenreporte. Jedes Jahr werden die veröffentlicht und die Kosten gehen in die Milliarden. Ja, also was auch das Menschliche betrifft. Aber zum Beispiel die KPMG Unternehmensberatung hat mal eine sehr umfangreiche Konfliktkostenstudie durchgeführt und die stellt fest, dass rund 20% der Personalkosten des Personalbudgets werden durch Konflikte belastet, weil wir als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen circa so 10-15% unserer Arbeitszeit mit Konflikten verbringen und bei Führungskräften sind es 30-50%. Ja, also es ist schon wichtig, da auch hinzuschauen.
Und es ist ja auch total logisch, was du sagst. Also wenn wir uns mal angucken, auch aus der Gesundheitspsychologie, wissen wir ja letztendlich, dass soziale Beziehung, zwischenmenschliche Beziehung eine wahnsinnig große Ressource sein kann. Und dann erscheint es ja auch logisch, wenn sie gut und gesund sind. Und dann erscheint es ja auch logisch, genau das, was du sagst, dass sie uns eben auf der anderen Seite, wenn sie eher toxischer Natur sind, wenn sie konfliktbehaftet sind und so weiter, uns eben auch krank machen können. Ja? Und ich hab gerade, als du von den funktionalen Konflikten gesprochen hast und den dysfunktionalen Konflikten, ist richtig? Mhm, okay.
Richtig,
gut aufgepasst.
Prima, Stefan.
da habe ich gerade darüber nachgedacht. Es könnte doch aber auch sein, dass wenn einem Konflikte im Leben immer wieder begegnen, könnte es ja auch sein, sich mal in die Selbstreflexion zu begeben und zu fragen, was hat dieser Konflikt vielleicht auch mit mir zu tun? Also im Sinne von Triggerpunkte, die da vielleicht angeregt werden, wenn man drüber nachdenkt, dass wir ja auch geprägt sind von unserem Leben. Und ich habe mir gerade überlegt, wo könnte man das denn jetzt einordnen? Also wenn ich immer wieder mit Triggerpunkten konfrontiert werde, immer wieder in den Konflikt gerate, dann irgendwann vielleicht auf den Trichter komme und sage, okay, dieser Konflikt, der begegnet mir irgendwie immer wieder mit anderen Menschen, aber ich sehe einen Zusammenhang, einen thematischen Zusammenhang und ich gehe mit mir selber dann in die Reflexion. Auf der einen Seite denke ich, es könnte ja ein funktionaler Konflikt sein, weil ich mich selber ja auch ein Stück weit bereinige, mich selber besser verstehe. Aber auf der anderen Seite kann es doch auch ein dysfunktionaler Konflikt sein, oder? Weil er mich vielleicht auch krank macht.
Ja.
Wie siehst du das?
Also es kann sich natürlich wechseln, ja, wenn man dementsprechend daran arbeitet. Gerade wenn man in eine Mediation hineingeht, startet man üblicherweise mit einem dysfunktionalen Konflikt, der sich aber durch die Bearbeitung in einen funktionalen Konflikt mit ganz viel auch positiver Energie dementsprechend transformieren kann. Ja. Und aber auch gerade die Innenschau ist wirklich, wirklich wichtig. Ich teile dazu gerne mit euch ein Beispiel, wirklich, ich sage es mal, eine Kleinigkeit. Und um den Weg können wir vielleicht auch alle gemeinsam gehen aus meinem eigenen Leben. Denn ich habe ja dann auch gelernt, wir Menschen haben alle das Bedürfnis danach, gesehen und gehört zu werden. Dass die einen ein bisschen lauter und die anderen ein bisschen leiser oder vielleicht sogar deutlich leiser. Und ich hatte ein paar Freunde, die immer zu mir gesagt haben vor ein paar Jahren, Anna Dien, weißt du bist ja immer so busy, gib du doch einfach Terminvorschläge, weil sonst, wenn ich was vorschlage, passt das ja dann eh nicht bei dir. Ne? Und wo ich mir auch dachte, ja, stimmt, ist eigentlich okay. Das hat mir auch ganz gut gefallen, habe ich auch viele Jahre lang so gemacht. So konnte ich dann selbst entscheiden, jetzt auch gerade so, was die Abendtermine betrifft oder wenn ich beruflich unterwegs bin, wann möchte ich auch mal zu Hause sein, Zeit mit meiner Familie verbringen oder mit anderen Freunden, was alles so los ist. Und das hat mir eine Zeit lang sehr, sehr gut gefallen, dass ich das selbst so, ja, managen konnte. Und dann ist mir aber irgendwann mal aufgefallen, ja, eigentlich möchte ich auch mal gefragt werden, ob ich Zeit habe oder dass ein Vorschlag kommt. Hey Nadine, gehen wir zusammen ins Kino oder ins Theater, ins Ballett, Pizza essen, wie auch immer. Und den Freunden, denen ich seit vielen Jahren sehr nahe stehe, denen habe ich das auch genauso gesagt. Ich fand das in Ordnung, das hat jetzt die letzten Jahre so funktioniert, aber jetzt habe ich einfach das Bedürfnis danach, ich möchte auch mal gefragt werden. Und das haben diese Freunde, haben das alle verstanden. Das konnten die alle nachvollziehen. Und dass einfach auch die Initiative und auch mit Vorschlägen, was könnten wir denn machen und unternehmen, dass das mal von der anderen Seite kommt. Und ja, ich habe mich in dem Sinne vielleicht verletzbar gemacht, indem ich gesagt habe, hey, möchte auch mal gefragt werden und diese Wertschätzung und Sichtbarkeit sehen und spüren und auch die Bestätigung, hey, ihr möchtet auch Zeit mit mir verbringen.
Mhm. Ja, vielen, vielen Dank, dass du das nochmal so geteilt hast. Und das ist ein guter Übergang nochmal zur Dünnhäutigkeit, worüber wir ja vorhin gesprochen hatten. Der Begriff ist ganz kurz gefallen. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, ob vielleicht Konflikte, ob das dazu passt. Also sind wir wirklich dünnhäutiger geworden oder versuchen wir einfach als Menschen, also ich sage es ganz platt jetzt einfach, sind wir einfach auch ein Stück weit egoistischer geworden und versuchen immer mehr unsere Position durchzusetzen und nehmen das Gegenüber weniger wahr. Also ich möchte sagen gerne, wie ich darauf komme. Mir begegnet das Thema Empathie immer mehr, auch in Anfragen, die ich persönlich selber bekomme, Empathieschulung und so weiter. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Empathie nicht abhanden gekommen ist, sondern so ein bisschen verschütt gegangen ist, so würde ich es eher sagen. Und dadurch, dass wir eben weniger Empathie zeigen, wahrnehmen, könnte es ja auch sein, dass diese Konflikte genau daraus auch entstehen. Also wie begegnen dir solche Themen in der Praxis, wo vielleicht dieses fehlende Auge für den anderen fehlt, also wo es eigentlich nur darum geht, ich sehe mich selbst und ich möchte meine Interessen durchsetzen und wie es dem anderen dabei geht, ist mir in dem Moment herzlich egal. Hat das zugenommen? Wie siehst du das?
Ja, da sind wir natürlich jetzt, siehst du, jetzt ist mein Kopf gleich ganz voll mit ganz, ganz vielen Gedanken dazu, auch so in Verknüpfung auch mit der indirekten Fragestellung, wie entstehen denn eigentlich Konflikte? Und wenn wir da drauf schauen, kommen wir dann vielleicht zur Antwort auf deine Frage und Fragen. Ja. Jetzt habe ich eigentlich vorhin davon gesprochen, uns fällt es manchmal leichter, nach außen wahrzunehmen und nach innen zu schauen, kann dann eben auch mal sehr unangenehm sein. Und auf der anderen Seite hat man vielleicht auch mehr so diesen Egoismus, wie du es jetzt bezeichnet hast, ja. Und ich denke, das liegt vielleicht auch an der Prägung, wie wir es auch gelernt haben. Wir haben ja in vielen Situationen gelernt, es ist total gut zu gewinnen. Und das kann sich ja auch richtig, richtig gut anfühlen, zu gewinnen. Sei es in Wettbewerbssituationen oder in Diskussionen oder eben in Konflikten und Streitereien. Und dahin zu kommen über die Empathie, über den Empathiemuskel, den man ja auch wirklich trainieren kann ja auch dazu führen, hey, vielleicht ist es ja auch eine viel bessere Lösung, wenn es zwei Gewinnende gibt. Weil wenn einer gewinnt, verliert automatisch ein anderer. Und das ist ja so diese Win-Win-Situation, wo wir ja auch mit einer Mediation hingehen wollen. Und auch die Fragestellung oder verknüpft damit, wie entstehen denn überhaupt Konflikte? Also dieses innere Empfinden mit, das fühlt sich jetzt gerade nicht gut an, was der jetzt oder die jetzt zu mir gesagt hat oder getan hat. Das haben wir ja ganz schnell. Und vieles ist vielleicht auch schnell geklärt, indem ich nochmal nachfrage, Moment mal, wie hast du das jetzt gemeint? Und dann stellt sich vielleicht schon raus, ach, es war jetzt nur ein Missverständnis oder vielleicht war es doch keins, da müssen wir nochmal reingehen. Ich für mich habe so zwei Zusammenfassungen gefunden, wie Konflikte überhaupt entstehen. Natürlich könnten wir noch auch die großen Psychologie-Fachbücher dann aufschlagen und es ist ja auch ein ganz komplexer Prozess an der Stelle. Aber fürs einfache Bewusstsein gibt es in meinem Verständnis zwei Zusammenfassungen, die es auf den Punkt bringen. Konflikte können entstehen, wenn ich über das Verhalten einer anderen Person empört bin. Im Sinne von, das macht man aber nicht oder ich würde das nie so tun. Oder wenn ich mich selbst in meinem Denken, Handeln und Fühlen durch eine andere Person beeinträchtigt fühle. Und gerade dann, wenn ich das Gefühl habe, ich werde in so eine Rechtfertigungserklärungsecke gedrängt, gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, wie ich darauf reagiere. Entweder ich werf nochmal einen Ball zurück, ja, und sage, ja, du machst aber auch nie. Oder ich frage nochmal gezielt danach, wie meinst du es denn konkret? Ja, an welcher Situation ging es dir nicht gut? Und dann geht es darum, in diesen Perspektivenwechsel zu kommen, aber auch gleichzeitig nicht nur die Perspektive des anderen zu hören, sondern auch seine eigene und seine eigene Wahrnehmung auch noch mitzuteilen. Dann haben wir die Chance, über die trainierte Empathie dann auch in so Situationen wie eine Win-Win-Lösung zu kommen.
Total spannend, was du sagst. Und du hattest gerade angesprochen, so wie entstehen denn überhaupt Konflikte? Und dann habe ich natürlich gleich unterschiedliche Konfliktstufen auf dem Zettel und so weiter. Da geht bei mir ein bisschen was auf.
Ja.
Und ich habe mich gefragt, gibt es denn auch Grenzen bei Konflikten? Also du sprichst ja von Mediation und so weiter. Das ist ja jetzt etwas, wie man Konflikte lösen könnte, wie man Vereinbarungen miteinander trifft. Darüber sprechen wir ja nochmal ausführlicher. Aber ich frage mich an dieser Stelle immer, gibt es eine Grenze, wo man sagt, bis dahin kann ich mit Konflikten noch gut umgehen, da kann ich noch einwirken, da kann ich noch etwas bewegen, durch zum Beispiel externe Maßnahmen. Und ab welchem Punkt ist ein Konflikt verloren? Also wo ist einfach der Punkt erreicht, wo man sagt, nee, da kann nichts mehr bewirkt werden und da muss man einfach auseinandergehen, aus welchen Gründen auch immer, da wo es möglich ist. Mhm. Wie siehst du das?
Ja, du, aus reinem Selbstschutz kann es natürlich sehr sinnvoll sein, sich auch mal aus Konfliktsituationen hinauszuziehen oder zumindest mal für eine Zeit lang, ein bisschen so zum Abkühlen, ein bisschen in die Distanz zu gehen, ja, um auch zu reflektieren und zu überlegen, was ist mir vielleicht doch an meinem Konfliktpartner oder Partnerin quasi auch wichtig. Und ich nehme an, du hast jetzt von den neuen Eskalationsstufen von Friedrich Glasel gesprochen.
Absolut.
Richtig, Stefan?
Gut erkannt.
Genau. Und ich kenne das Modell ja auch. An dem Modell bilde ich ja auch angehende Mediatoren und Mediatorinnen aus. Und ich hatte tatsächlicherweise im letzten Jahr einen richtigen Fan-Moment, denn ich durfte mit Friedrich Glasel auch ein Interview führen. Derjenige, der genau dieses renommierte neuen Konfliktstufen-Eskalationsmodell entwickelt hat. Und er sagt eben auch, klar, da gibt es verschiedene Stufen, verschiedene Ebenen bis hin zur totalen Aufgabe. In den ersten Stufen haben wir noch die Möglichkeit, selbst mit einzuwirken und irgendwann lieber zum Schluss in gemeinsamen Untergang, Hauptsache der andere gewinnt eben auch nicht und wenn ich schon nicht. Und das Tolle ist, der Friedrich sagte dann zu mir, Nadine, du als Berufsoptimistin, ja, kennst das ja. Und das ist wirklich so eine Beschreibung, die ich für mich übernommen habe. Und ich sage, für eine Mediation oder zumindest für ein Erstgespräch ist es nie zu spät.
Mhm.
Ja. Also wenn es darum geht, etwas zu klären oder auch abschließend zu klären, wenn es darum geht, neue Vereinbarungen für die Zukunft zu treffen und wenn ich für mich selbst merke, ich komme alleine an dieser Stelle nicht mehr weiter, ja, dann könnte eine Mediatorin oder ein Mediator helfen und unterstützen und begleiten dabei.
Mhm.
Ja.
Hast du wunderbar erklärt, was mir sofort durch den Kopf geschossen ist und vielleicht vielen anderen auch, und deswegen möchte ich diesen Impuls an der Stelle weitergeben, war, ja, faktisch würde ich dir recht geben, für ein Erstgespräch ist es nie zu spät, um einfach zu gucken, okay, wo kann man jetzt noch was machen, wie sieht die Situation überhaupt aus und so weiter, gebe ich dir absolut recht. Ich kann mir nur vorstellen, dass es häufig gar nicht dazu kommt, obwohl es möglich wäre, weil dann natürlich die eigene Sturheit einen vielleicht einen Strich durch die Rechnung macht. Also nicht die absolute Bereitschaft, sich dem hinzugeben, weil ich kann irgendwie mir auch vorstellen, dass es wahrscheinlich Menschen gibt, die im Konflikt sind, ich gehöre da übrigens dazu, die schlecht an die Hand reichen können. Und irgendwie hat ja Mediation etwas damit zu tun. Das heißt, ich reiche meine Hand, beide Seiten reichen ihre Hand erstmal im ersten Schritt, um überhaupt diese Mediation anzunehmen. Was dann daraus wird, sei noch dahingestellt. Aber erstmal ist es ja ein gemeinsamer Schritt, den wir gehen müssen. Und dann kommt gleich die nächste Frage wieder auf. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer von beiden diesen Schritt macht? Weil irgendjemand muss diesen Schritt ja gehen. Also du läufst ja nicht als Mediatorin durch die Gegend und ziehst von Haus zu Haus und klopfst da an und sagst, Entschuldigung, haben Sie gerade einen Konflikt, kann ich unterstützen? Sondern Sie müssen ja schon den ersten Schritt irgendwie gehen und irgendeiner muss es in dem Moment natürlich tun. Also weißt du, worauf ich hinaus möchte?
Noch nicht so ganz, aber wir können es einfach probieren. Die Frage ist natürlich auch, wo kommt diese Sturheit her? Wodurch wird denn diese Sturheit gespeist? Vielleicht auch, jetzt ist momentan so eine unklare Situation, jetzt könnte ich vielleicht noch als Gewinner oder Gewinnerin rausgehen. Vielleicht habe ich aber auch Angst davor, was da passieren könnte. Ich könnte mich wieder verletzbar machen, angreifbar machen, Schwächen zeigen. Darüber hatten wir vorhin ja auch schon mal laut nachgedacht und gesprochen. Und natürlich gibt es Situationen, wo es nachvollziehbarerweise nicht möglich ist, dass die Menschen sich begegnen. Zum Beispiel, wenn es wirklich um körperliche Gewalt geht. Ja. Oder wenn man einfach sagt, nein, ich habe Angst vor dieser anderen Person. Ich kann diesen Menschen nicht mehr im selben Raum, auch nicht im virtuellen Raum, kann ich nicht mehr begegnen. Aber es gibt einfach noch Dinge drumherum, die zu klären sind. Da besteht die Möglichkeit einer Shuttle-Mediation, wenn alle Beteiligten damit einverstanden sind. Und dann führe ich als Mediatorin ausschließlich Einzelgespräche mit den beteiligten Menschen und überbringe auch nur das an die andere Partei, was zur Freigabe freigegeben wurde. Das wäre eine Möglichkeit.
Ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Hinweis gewesen, weil ich mir glaube, dass dadurch die Schwelle, das dann auch wirklich in Anspruch zu nehmen, nochmal geringer ist, wo man sagt, ja klar möchte ich es irgendwie gelöst haben, weil es liegt mir ja selber auch im Magen, im Bauch, egal was danach passiert, aber ich möchte einfach mit dieser Person nichts mehr zu tun haben, ich möchte ihr gar nicht mehr begegnen, aber ich möchte schon, dass es irgendwie gelöst wird. Und dann ist da die Variante, von der du gerade gesprochen hast, natürlich eine schöne Variante, um da nochmal ein Angebot zu schaffen, ne, dass man einfach auch anders damit umgehen kann. Die Zeit ist leider wieder viel zu schnell vergangen, aber ich möchte trotzdem noch eine Frage stellen, weil das muss ich wissen.
Ja.
Sind Konflikte ein Generationsthema? Ich rede nicht davon, Generationskonflikte, sondern wie ist da eine Wahrnehmung? Also sind Konflikte eher an eine Generation gebunden? Also sind Konflikte eher ein Thema der, ich sag mal, älteren Generation? Oder gibt es bei Jüngeren auch Konflikte? Oder gehen jüngere Menschen diesen Konflikten komplett aus dem Weg und gehen da ganz anders mit um? Oder also gibt es da überhaupt einen Unterschied? Oder bleiben Konflikte generationsübergreifend gleich?
In gewisser Weise bleiben sie generationsübergreifend gleich, weil es meistens, egal in welchem Kontext, um dieselben Bedürfnisse der Menschen geht. Das sind so Dinge wie das Bedürfnis nach Verbundenheit, Sinnhaftigkeit, Wertschätzung, Anerkennung, Teilhabe, Weiterentwicklung und Sinnhaftigkeit. Ich erlebe aber auch, dass das viele Medianten, sagen wir jetzt mal ältere Generationen, die gehen bei einer Mediation auch sehr, sehr gut mit. Ja, das ist keine Frage. Ich stelle aber schon fest, in meiner Wahrnehmung, wie ich vorhin auch schon mal kurz erwähnt hatte, dass es früher mal schnell oberflächlich drüber gebügelt wurde. Jetzt hier, du entschuldigst dich einfach und dann ist das Ganze erledigt. Und ich nehme schon wahr, dass jetzt die jüngere Generation viel offener dafür ist, eben auch so für Themen wie Coaching zum Beispiel. Also Coaching war früher ja auch eher etwas, wenn man ein Defizit hat, wenn man was nicht kann, dann musste man zum Coaching. Heutzutage ist es eher so, dass es sehr viel mehr wertgeschätzt wird. Hey, mein Arbeitgeber investiert in mich und in ein Coaching und auch in eine Mediation. Ja, das ist nochmal so eine ganz andere Wertschätzung und Anerkennung. Und ich denke jetzt auch gerade an drei Gesellschafter eines Startups, die ich begleitet habe, einer GmbH. Die drei waren zwischen 26 und 28 Jahren alt und hatten eben auch Herausforderungen bezüglich Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten. Noch dazu waren sie auch sehr eng miteinander befreundet. Und die drei habe ich mit sehr viel Freude und auch sehr intensiv begleitet durch die Mediation. Sie haben auch für sich passende Lösungen dann letztendlich erarbeitet, sowohl auf der fachlichen als auch auf der zwischenmenschlichen Ebene. Und vor allem die drei haben gesagt, Mensch, Nadine, das war so eine tolle Mediation, das war so wirksam und so hilfreich. Bitte stell uns auf deine Webseite als Empfehlung und wir empfehlen dich auch weiter. Und ich habe mich darüber sehr, sehr gefreut. Ein Angebot habe ich jetzt, dergleichen habe ich jetzt von Menschen mit Ü30, Ü40 noch nicht bekommen. Ich habe dieses Angebot aber dennoch nicht wahrgenommen, weil Mediation vertraulich ist. Und die Vertraulichkeit beginnt schon bei dem Erstkontakt nach der ersten Anfrage nach einer Mediation. Ich darf auch allein vom Gesetz wegen, vom Mediationsgesetz wegen her, noch nicht mal darüber sprechen, welche Person, welche Organisation überhaupt eine Mediation bei mir angefragt hat. Und das ist der Grund, warum es auf meiner Webseite keine Referenzen zu bisherigen Mediationen gibt.
Das ist wunderbar und damit hast du die Vertraulichkeit nochmal super unterstrichen. Also ganz, ganz lieben Dank dafür. Und auch als du das mit den Generationen nochmal ausgeführt hast, da habe ich gedacht, ja, und das begegnet mir persönlich nicht nur bei Konflikten, sondern bei sämtlichen Themen, die irgendwie an das Zwischenmenschliche gehen. An der zwischenmenschlichen Thematik grenzen, sei es nun psychische Probleme, die man hat und so weiter. Dieses früher hat man doch eher gesagt, ja, das muss man jetzt nicht ausdiskutieren. Du hast es gesagt, so dann entschuldigt man sich halt, da muss man nicht drüber sprechen und jetzt reißt euch mal zusammen, ne? Oder auch mit Lob war es ja früher auch so, nicht gemeckert ist gelobt genug. Das war ja früher ganz verbreitet. Und ich glaube einfach, dieses Verständnis, von dem, du gerade gesprochen hast, ist bei der jüngeren Generation eher da. Nein, wir wollen drüber sprechen, wir wollen verstehen, wir wollen es nachvollziehen können. Und das ist ja diese Offenheit, ne, die ist bei ganz, ganz vielen Menschen da, bei vielen jüngeren Menschen. Und das erlebe ich bei ganz vielen Themen. Bevor wir jetzt allerdings zum Ende kommen, und ich finde es so super, super schade, weil ich ganz viele Fragen im Kopf habe, aber ich würde mich jetzt tatsächlich noch, ich persönlich auf eine beschränken, aber vielleicht hat die liebe Gabi noch eine und möchte noch eine zweite mit einstreuen, dann wäre es natürlich super. Ich würde mich allerdings freuen, wenn du noch einmal für alle da draußen vielleicht sagen könntest, ich bin ein absoluter Präventionstyp. Das heißt, vielleicht die 5 Dinge, falls du 5 zusammenbekommst oder von mir aus auch die Top 3, die man tun kann, um Konflikte abzuwenden, ohne sich externe Unterstützung zu holen und so, das ist alles möglich, das ist auch alles gut. Aber was kann ich persönlich tun, wenn ich merke, hier ist gerade irgendwie was im Gange, was außer Kontrolle geraten könnte? Was würdest du zu den Menschen sagen?
Da gibt es natürlich ganz viele Dinge, die wir auch über unsere Kommunikation machen können. Ja, da gibt es zum Beispiel die Immer- und die Nie-Falle. Genau, wenn ich damit arbeite und den Menschen sage, immer machst du dieses oder nie machst du jenes, bin ich ganz schnell in dieser Vorwurfsecke und der andere fühlt sich dann genötigt, sich zu rechtfertigen und zu verteidigen. Das hatten wir vorhin auch schon mal ganz kurz angesprochen. Also versucht bitte, das immer und es nie aus dem Wortschatz zu streichen und dann auch wirklich empathisch nachzufragen, wie ist deine Perspektive und ich teile dir auch meine Perspektive dazu mit. Dann gibt es noch die wunderbare WWW-Regel, die jetzt nichts mit dem Internet zu tun hat, sondern eben auch mit unserer Sprache. so ein kleiner Dreiklang, den man sich ganz gut merken kann. Das WWW, die stehen für Wahrnehmung, Wirkung und Wunsch. Ja, indem ich zum Beispiel sage, du, ich habe die Wahrnehmung, dass du mich nicht siehst oder mich nicht ernst nimmst und das wirkt auf mich, als würdest du mich nicht ernst nehmen. Und ich wünsche mir, dass du mich bei nächster Gelegenheit um meine Meinung bittest, bevor wir die Präsentation gemeinsam erstellen. Zum Beispiel. Was haben wir denn noch? Da im Einklang auch noch so die Frage nach dem Warum. Würde ich auch lieber tauschen gegen die Frage nach dem Wozu, weil auch ein Warum ist eher vergangenheitsbezogen und kann die Menschen auch in so eine Rechtfertigungs-Verteidigungsecke drängen. Weil wie antwortet man auf die Frage nach dem Warum? Weil. Ich dachte, das wäre eine gute Idee. So, und schon ist man so ein bisschen in der Bredouille. Klar, es hängt natürlich auch mit unserer Betonung zusammen, ja. Es macht einen Unterschied, ob ich frage, ach, warum hast du das denn so und so gemacht? Im Vergleich zu, warum hast du das so gemacht? Ja, also spielt auch nochmal eine Rolle. Aber wenn ich das stattdessen mit einem Wozu arbeite, da frage ich viel mehr nach dem Sinn, nach dem Zweck, wozu ist das gut, wozu unterstützt uns das, wobei hilft es? Und das ist deutlich zukunftsorientierter. Ja, und wir können so ein bisschen aus der Rechtfertigungsfalle rauskommen. Und dann könnten wir generell, jetzt bin ich glaube ich beim vierten Tipp, noch ein bisschen mehr auf unsere Sprache noch zusätzlich achten. Da denke ich jetzt auch gerade an das Konzept der gewaltfreien Kommunikation. In unserer Sprache haben wir ganz viele Redewendungen, die mit Gewalt verknüpft sein können, ohne dass wir uns dessen jetzt einfach so bewusst sind. Beispiele wie schieß mal los, spann mich nicht länger auf die Folter. Oder gerade dieses schieß mal los, natürlich möchte ich da nicht sagen, hey, ich bin neugierig, erzähl doch mal. Aber es kann auch bei Menschen, die Krieg erlebt haben oder es aus der Familie her kennen, das kann für die sich ganz, ganz ungut anfühlen. Ja. Und dann könnte man ein bisschen anders fragen, indem man zum Beispiel sagt, ich bin total neugierig, erzähl doch mal, wie war das denn das letzte Wochenende? Also das hilft auf jeden Fall. Und das fünfte ist wirklich, was uns auch helfen kann, jeder Mensch hat seine eigene Wahrnehmung und deswegen auch seine eigene Wahrheit. Und manchmal können wir auch einfach die Wahrnehmung der anderen einfach mal als richtig annehmen. Es muss nicht immer darum gehen, dass wir krampfhaft versuchen, den anderen zu überzeugen oder zu missionieren, sondern es kann auch mal hilfreich sein, einfach festzustellen, ich glaube, wir haben da unterschiedliche Meinungen dazu. Wir können uns gerne dazu austauschen, aber ich glaube auch nicht, dass wir uns jetzt krampfhaft versuchen müssen, gegenseitig zu überzeugen. Das bringt schon auch mal ein bisschen Ruhe und Deeskalation rein. Zufrieden mit den fünf Punkten, Stefan?
Absolut. Und ergänzend zu deinem letzten Punkt würde ich noch sagen, es unterstreicht absolut meine Wahrnehmung auf Menschen, denn ich gehe immer davon aus, wenn ich Menschen begegne, obwohl hier war immer, oh Gott, immer soll ich streichen. Gestrichen. Ich gehe sehr oft, hier passt immer tatsächlich, weil ich gehe immer davon aus, wenn ich Menschen begegne, dass sie sich so, wie sie sich verhalten, sinnvoll verhalten, denn sonst würden sie es nicht tun. Ich muss es nicht gut finden, ich muss es nicht verstehen, aber aus ihrer Perspektive scheint das gerade irgendeinen Sinn zu ergeben. Und wenn man so, glaube ich, Menschen gegenübertritt, dann passiert ein großes Verständnis füreinander, zumindest glaube ich da ganz fest dran, und man kommt nicht in die Verurteilung.
Genau, und Nachvollziehbarkeit ist oft schon ausreichend. Ich muss mein Gegenüber nicht immer verstehen, aber dann kann es auch immer noch sein, hey, ich kann das nachvollziehen inzwischen, also ich finde es immer noch nicht in Ordnung, was du letzte Woche gesagt oder getan hast, aber ich kann dich jetzt nachvollziehen.
Ja.
Warum oder weshalb und wozu du dich
wunderbar
so verhalten hast.
Liebe Nadine, ganz, ganz lieben Dank. Gabi, möchtest du noch eine Frage loswerden?
Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit möchte ich keine Frage mehr stellen. Meine Fragen wurden alle beantwortet. Danke.
Perfekt. Dann haben wir einiges richtig gemacht und ich würde mich natürlich freuen, wenn die Fragen, die die Zuhörenden draußen auch gerade im Kopf hatten, auch damit beantwortet werden konnten. Wenn nicht, dann hat man ja immer die Möglichkeit, uns zu schreiben unter podcast@s-hoch-2.de. Oder wenn gerade ein Konflikt sich anbahnt und man externe Unterstützung haben möchte, darf man sich auch an die liebe Nadine wenden. Die Daten, deine Homepage, packen wir gerne in die Shownotes. Liebe Nadine, ich danke dir sehr, dass du heute bei uns warst und uns so viel über das spannende Thema Konflikte erzählt hast. Und liebe Gabi, auch dir danke ich, dass du so fleißig und so tapfer dem
geschwiegen
Ganzen
hast im Hintergrund.
Ganz ohne Pflaster.
Ganz ohne Pflaster habe ich heute geschwiegen, ja. Vielen Dank, Nadine, fürs Dabeisein. Und ja, war eine spannende Folge, aus dem Hintergrund heraus betrachtet.
Liebe Gabi, lieber Stefan, ich bedanke mich herzlich bei euch für eure Einladung und das sehr kurzweilige Gespräch.
Ja, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.